Die Arktis, Sie wissen das, ist die Erdregion rund um den Nordpol, also da, wo die Eisbären wohnen. Und da liegt das sogenannte ewige Eis. Dort zeigt sich der globale Klimawandel bereits sehr, sehr deutlich. Sie können ja mal mitraten, wie lange die Ewigkeit des ewigen Eises noch dauert. Sind es noch 150 Jahre? 150? Was glauben Sie? Gut, dass wir jemanden fragen können, der selbst vor Ort war, die Polareisforscherin Dr. Stefanie Arndt. Sie hat 5 Monate an Bord des Forschungsschiffes Polarstern verbracht. Frau Arndt, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was sagen Sie denn, wann könnte nach Ihren Erkenntnissen die Arktis erstmals eisfrei sein?
Ja, wir kommen der Tatsache leider immer näher. Uns steht ein sogenannter Kipppunkt bevor. Das heißt, dass wir halt wirklich im Sommer eine eisfreie Arktis erwarten. Das jetzt wirklich auf genaue Jahre zu beziffern, ist gar nicht so leicht. Ich sage immer, ich glaube, bis zum Ende meiner Arbeitszeit, sprich mit 1/3 meines Rentenalters, haben wir es geschafft. Also wir reden auf Dekaden und nicht mehr auf Jahrzehnten.
Was würde dann passieren? Welche Folgen hätte das?
Ja, im Grunde genommen das, was wir momentan auch schon beobachten, aber noch wesentlich stärker. Das heißt, momentan zieht sich ja das Meereis schon sehr stark zurück, weswegen der arktische Ozean sich stark aufwärmt, weil einfach eine immer größere Fläche da ist, die mit der Atmosphäre in Berührung ist. Und diese Erwärmung des Ozeans würde sich verstärken. Und da wir halt ja auf der gesamten Welt durch die ozeanischen und atmosphärischen Zirkulationssysteme miteinander verbunden sind, trifft das halt am Ende des Tages auch uns. Das heißt, wir hätten eine Veränderung in der Ozeanströmung. Das bedeutet gleichzeitig eine Veränderung zum Beispiel im Golfstrom. Und all das betrifft uns dann wirklich am Ende alles auch uns, aber auch natürlich gleichzeitig in der Atmosphäre. Das heißt, auch das haben wir in den letzten Jahren schon beobachtet, diese sehr starken Dürren. Auch das einfach durch die Veränderung in den Strömungen, vor allem in dem bekannten Jetstream, was normalerweise ein sehr stabiles Starkstromband in der oberen Atmosphäre ist, was einfach auch jetzt nicht mehr so stabil ist, sondern ins Wabern kommt sozusagen, einfach ja unrund läuft und dadurch kommen wärmere Luftmassen in die Arktis, aber auch kältere und trockene Luftmassen zu uns, weswegen wir halt zum Beispiel diese Dürren im vergangenen Sommer hatten oder man auch in Nordamerika immer mal wieder sehr stark und strenge Winter beobachtet.
Sie haben jetzt 5 Monate lang Ihre Messgeräte aufgestellt gehabt im ewigen Eis an Bord des Forschungsschiffes Polarstern. Erklären Sie uns doch mal, wie solche Modelle aufgestellt werden, die halt Prognosen für die Zukunft abgeben. Ich glaube, das wird immer noch zu häufig nicht erklärt und dann denken die Leute, naja, das ist Ihre Meinung, da kann man auch eine andere haben. Also an welchen Eckpunkten machen Sie das fest? Was messen Sie da genau?
Genau, wenn wir vor Ort sind, in der Arktis, genauso wie auch in der Antarktis, messen wir verschiedenste Parameter des Klima und des Ökosystems. Also zum Beispiel schauen wir an, wie dick ist das Eis, wie dick ist der Schnee, wie viel der einfallenden Solarstrahlung wird reflektiert, wie viel der einfallenden Solarstrahlung geht in den oberen Ozean, was sind überhaupt die Temperaturen in Atmosphäre, Schnee, Eis und im oberen Ozean. Und all diese Komponenten werden zusammengenommen und wir schauen uns dann, und das war ein großer Punkt vor allem dieser Mosaik-Expedition, wo wir also für ein Jahr durch die Arktis gedriftet sind, war es also zu verstehen, wie funktionieren diese einzelnen Komponenten des Klimasystems miteinander, wie interagieren sie. Und dieses verbesserte Prozessverständnis, was wir jetzt im Nachgang in der Datenauswertung bekommen, das ist dann das, was wir in die Modelle stecken, um dann also diese Klimamodelle zu verbessern und damit dann mit diesen Daten in die Zukunft schauen können und schauen können, okay, wann haben wir denn jetzt wirklich die eisfreie Arktis und was bedeutet das für andere Regionen der Erde?
Sie haben auch festgestellt auf Ihrer Reise, dass über der Arktis ein riesiges Ozonloch lauert. Wie kommt das dahin?
Ja, das sind, also was ja bekannt ist, wie das Ozonloch sich bildet, sind ja die sogenannten Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die halt vor allem in der Antarktis immer wieder für ein sehr starkes Ozonloch gesorgt haben und weswegen ja dann diese auch verboten wurden. In der Arktis, das, was wir jetzt beobachtet haben, das ist aber noch eine quasi ganz neue Studie, die erst dieser Tage veröffentlicht wird, ist es tatsächlich diesmal nicht menschgemacht, sondern ist auf sehr tiefe Temperaturen in der Stratosphäre zurückzuführen, die den Ozonabbau vorangetrieben haben.
Mhm. Welche Folgen wird das haben?
Ja, auch das hat einfach ja am Ende zur Folge, dass dieses wichtige Schutzschild, was eigentlich ja da oben dafür sorgt, dass wir hier zum Beispiel jetzt nicht alle, sobald wir rausgehen, einen super dollen Sonnenbrand bekommen, wird quasi zerstört. Also auch das hat einfach am Ende wieder einen großen Einfluss auf das, auf die Strahlungsflüsse in der Atmosphäre, die dann uns hier unten quasi auf der Erde beeinflussen.
Dann darf ich am Ende noch eine persönliche Frage stellen. Wie geht's Ihnen denn eigentlich als Polareisforscherin mit diesen tropischen Temperaturen von 36 Grad? Sehnen Sie sich zurück nach dem Nordpol?
Ich sage immer, privat geht es mir mit diesen warmen Temperaturen sehr gut. Beruflich freue ich mich dann aber auch wieder aufs Eis.
Wann geht's wieder los? Gibt schon eine nächste Reise, die geplant ist?
Nee, so richtig absehbar noch nicht. Wahrscheinlich Ende nächsten Jahres, aber das wird sich noch zeigen.
5 Monate war sie an Bord des Forschungsschiffes Polarstern, die Polareisforscherin Dr. Stefanie Arndt. Ihnen herzlichen Dank. Schönes Wochenende noch.
Danke ebenso. Gruß nach Berlin.
Danke.